Frank Trentman, Herrschaft der Dinge. Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. Konsum steht heutzutage hauptsächlich für manipulative Werbung, sinnlose Einkäufe und zu viel Plastikmüll. Schaut man ihn sich aber mal aus einer historischen Perspektive an, bemerkt man rasch, dass es sich bei dieser Definition um eine vorschnelle Vereinfachung eines der wichtigsten Phänomene der Menschheitsgeschichte handelt. Zeit also, sich dem Konsum einmal genauer zu widmen. In diesen Blinks geben wir daher einen historischen Überblick über die verschiedenen Faktoren, die den Konsum geprägt und gefördert haben. Darüber hinaus zeigen wir, wie Konsum unsere Identität und unser gesellschaftliches Zusammenleben wesentlich geprägt hat. Blink Nummer 1. Konsumkulturen entwickelten sich unabhängig voneinander an verschiedenen Orten. Viele Menschen assoziieren mit dem Begriff Konsumgesellschaft riesige Shopping-Malls und Kunden, die sich im Sommer Schlussverkauf wegen eines Sonderangebots in die Haare kriegen. Moderne Phänomene. Dabei ist die kulturelle Fixierung auf den Konsum, der sogenannte Konsumismus, schon viel älter. Ein solcher Konsumismus entwickelte sich bereits im mittelalterlichen Italien. Die europäische Handelsrevolution zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert machte Norditalien dank der boomenden Zentren Venedig, Genua und Florenz zur urbanisiertesten Gegend Europas. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung wurden Luxus und Selbstdarstellung spätestens mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts zum festen Bestandteil der italienischen Gesellschaft. Im Trend lagen beispielsweise Haarverlängerungen, künstliche Zähne und Parfüms. Zur gleichen Zeit etwa, während der späten Ming-Dynastie, florierte der Konsum auch in China. Schon im 17. Jahrhundert prägten beispielsweise meterhohe Werbeleinwände, die Bambuswaren oder Schmuck bewarben, das Stadtbild größerer Städte wie Jiangnan. Auch hier driftete die Gesellschaft in den Überfluss. Zeitgenössische Autoren beklagten, dass sich arme Leute, die nicht mal einen Besen besaßen, nur noch in Kutschen bewegten. Die italienischen und chinesischen Regierungen sahen diesen ausufernden Konsum mit einem kritischen Auge. Die reichen Bürger besaßen durch den vielen Konsum nämlich geringere Goldvermögen, weswegen der Staat wiederum weniger Vermögens- und Sondersteuern einnehmen konnte. Die venezianische Regierung erließ daher neue Gesetze, die unter anderem prunkvolle Wandteppiche, die länger als 1,5 Meter waren, verboten. Die chinesischen Eliten hingegen versuchten, den überbordenden Konsum einzuschränken, indem sie das Ideal eines kultivierten Konsums einführten. In England blühte die Konsumkultur im 17. und 18. Jahrhundert auf. Koloniale Ressourcen ermöglichten den Engländern ein massives Wirtschaftswachstum auf Kosten der Ausgebeuteten. Eine zentrale Rolle spielte hier die indische Baumwolle. Diese revolutionierte die damalige Modewelt. Denn die günstige Baumwolle ermöglichte nun einer breiten Bevölkerungsschicht bereits gefertigte Kleidung auf dem Markt zu erwerben. Wir sehen also, es gibt keinen eindeutigen Geburtsort des Konsums. Vielmehr entwickelte er sich an verschiedenen Orten der Welt auf recht ähnliche Weise. Blink Nummer 2. Wirtschaft und Politik beeinflussten wesentlich, welche Dinge sich in unserem Alltag etablierten. Manche Dinge sind für uns einfach selbstverständlich. Für viele Menschen ist beispielsweise ein Leben ohne Kaffee oder Tee gar nicht denkbar. Wie kam es dazu? Kaffee ist ein gutes Beispiel, um nachzuvollziehen, wie ein Produkt den Weg in den gesellschaftlichen Alltag findet. So galt das Getränk zu Beginn des 18. Jahrhunderts in England noch als teures und exotisches Produkt, für dessen Zubereitung man gar eine gewisse Expertise benötigte. Im Jahr 1724 importierte England 660 Tonnen Kaffee. Um die Zahl in Relation zu setzen, mit dieser Menge hätte jeder Engländer alle 3 Wochen ein extrem mildes Tässchen Kaffee schlürfen können. Weil Kaffee so rar war, war er auch teuer und wurde zunächst nur in Kaffeehäusern konsumiert. Die Konsumentenschaft bestand hauptsächlich aus Gelehrten und Geschäftsleuten. In der Öffentlichkeit war man sich uneinig, ob der Konsum von Kaffee nun gut oder schlecht sei. Englische Mediziner behaupteten beispielsweise, dass übermäßiger Kaffeekonsum die Menschen so träge mache, dass sie nicht mehr in der Lage seien, Kinder zu zeugen. Der englische Staatssekretär Samuel Pepys pries Kaffee hingegen als sinnvollen Wachmacher an. Erst mit dem aufkommenden Massenhandel in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde Kaffee bezahlbar. Die braune Köstlichkeit erhielt nun auch Einzug in die Wohnzimmer englischer Normalverdiener. An der Geschichte des Kaffees in England lässt sich also gut ablesen, dass die wirtschaftlichen Umstände und nicht etwa Geschmack oder Vorlieben den Konsum bestimmen. Konsum funktioniert nämlich nicht nach dem Prinzip, Kaffee verkauft sich gut, weil er gut schmeckt. Menschen konnten ihre Vorliebe für Kaffee ja erst bilden, nachdem er verfügbar geworden war. Geschmäcker entstehen also durch die wirtschaftliche Verfügbarkeit eines Produkts. Oder, um es noch kürzer zu sagen, das Angebot bestimmt die Nachfrage. Die Art und Weise, wie der Tee zum englischen Nationalgetränk wurde, verdeutlicht dies. Mitte des 18. Jahrhunderts unterwarf England große Teile Indiens seiner Kolonialherrschaft. Dadurch verfügten die Engländer mehr oder weniger plötzlich über riesige Mengen an Tee, die einen Abnehmer suchten. Die Politik reagierte, indem sie die Einfuhrzölle für Tee drastisch senkte. So überschwemmte der Tee den britischen Markt und löste schon bald darauf den Kaffee als englisches Getränk der Wahl ab und bleibt bis heute das Heißgetränk Nummer 1. Blink Nummer 3. Die Engländer förderten den Konsum für alle, außer für die Menschen in ihren Kolonien. Einmal im Rollen war der Siegeszug des Massenkonsums kaum zu stoppen. Doch unter welchen Bedingungen hatten die Menschen in den Kolonien deswegen zu leiden? In Europa bildete sich mit der neuen Konsumkultur langsam, aber sicher auch ein Prototyp des Konsumenten heraus. Diesen zeichnete aus, dass man seine Identität aus seinen Konsumentscheidungen ableiten konnte. Du bist, was du kaufst. Diese Identifikation mit dem Konsum sah man im europäischen Raum als unkritisch an. Ja, man befürwortete sie sogar. Die Konsumkultur in den Kolonien war den Engländern dagegen ein Dorn im Auge. Das zeigte sich vor allem im Verhältnis der Kolonialisten zu ihren Kolonien. Obwohl die Briten Sklavenhandel ab 1807 verboten, sah man die Menschen aus den Kolonien als minderwertig und rückständig an. Dabei gehörten Konsum und Handel in vielen Kolonien und ganz entgegen der kolonialistischen Darstellung zum alltäglichen Leben dazu. So handelte man zum Beispiel an der sogenannten Goldküste, die im heutigen Ghana liegt, bereits im 16. Jahrhundert mit portugiesischen Armbändern. Durch das britische Verbot des Sklavenhandels, das im Laufe des 19. Jahrhunderts von vielen weiteren Ländern übernommen wurde, entstanden in Afrika immer mehr potenzielle Konsumenten. Dies erkannten auch europäische Händler, die schon bald darauf den afrikanischen Markt mit ihren Waren überströmten. Doch die aufkommende Konsumfreiheit der Europäer sollte nicht für Afrikaner gelten. Denn wichtiger als die neuen Absatzmärkte waren den Europäern afrikanische Ressourcen und billige Arbeitskräfte im Bergbau oder auf Plantagen. Kolonialisten erfanden daher das Bild des rückständigen Afrikaners, der nicht in der Lage sei, eigenständige Konsumentscheidungen zu treffen und dem ein freier Zugang zu Gütern daher nicht zugemutet werden könne. Afrikaner sollten zu Konsumsklaven gemacht werden, denen man vorschreiben kann, was sie zu kaufen haben. Während die neue Konsumfreiheit in Europa dafür sorgte, dass Klassenschranken aufgehoben oder zumindest durchlässiger wurden, entstanden gerade im Hinblick auf Afrika neue Rassenschranken. Regierungen hatten also während der Kolonialzeit nicht nur einen Einfluss darauf, welche Dinge konsumiert wurden. Sie bestimmten auch zu einem wesentlichen Teil, wer sie wo konsumieren durfte. Das erklärt teilweise auch, warum gewisse Regionen bis heute prosperieren, während andere große wirtschaftliche Probleme haben. Blink Nummer 4. Durch eine modernisierte Infrastruktur und die Erfindung des Kaufhauses wurden Städte zu Hochburgen des Konsums. Neben der Kolonialisierung gab es natürlich noch weitere Faktoren, die die neu entstehende Konsumkultur maßgeblich prägten. Entscheidend war etwa die Entwicklung der Stadt. Denn mit den modernisierten Städten ergaben sich auch völlig neue Einkaufserlebnisse. Ende des 19. Jahrhunderts begannen Städte wie Paris, Sao Paulo oder Chicago damit, ausgefeilte Gas-, Wasser- und Elektrizitätsnetzwerke zu bauen. Einen Meilenstein erreichten die Konstrukteure Londons beispielsweise, als im Jahr 1913 zum ersten Mal rund um die Uhr Wasser in alle Wohnungen der Stadt gepumpt werden konnte. Um diese städtebauliche Meisterleistung in Relation zu setzen: In Italien hatte selbst im Jahr 1950 nur ein Drittel der Bevölkerung einen Anschluss für fließendes Wasser. Durch die Fortschritte in der Infrastruktur veränderte sich der Alltag der Bürger drastisch. Nicht nur brachten die neuen Anschlüsse den Menschen auch höhere Lebensqualität, sie sparten ihnen darüber hinaus auch noch Geld und Zeit. Denn nun mussten weder Wassereimer nach Hause geschleppt, noch Geld für die örtliche Badeanstalt ausgegeben werden. Der neue Lebensstil ließ den Stadtbewohnern auch mehr Mittel, um in den modernen Kaufhäusern der Großstädte einzukaufen. Denn vor dem Ausbau der Wasser- und Elektrizitätsnetze fand in den 100 Jahren zwischen 1820 und 1920 eine weitere Revolution statt, die das Einkaufen für immer verändern sollte. Der Aufstieg der Kaufhäuser, wie zum Beispiel dem 1852 fertiggestellten Le Bon Marché in Paris. Zwar gab es die Festpreise und Warenvielfalt der Kaufhäuser prinzipiell auch schon in den Markthallen und Einkaufspassagen der Großstädte. Kaufhäuser gaben dem Einkaufen jedoch ein neues Gesicht und verkörperten durch technische Innovationen, wie zum Beispiel Fahrstühle und elektrische Beleuchtung, einen neuen Zeitgeist. Einkaufen wurde hier zu einem regelrechten Erlebnis, einer durch und durch modernen Erfahrung. Kaufhäuser zogen Konsumenten aller Schichten daher magisch an. Kleine Ladenbesitzer sahen die Sache zunächst ein wenig kritischer. Doch tatsächlich hatten die Kaufhäuser keinen negativen Einfluss auf ihre Umsätze. Ganz im Gegenteil, durch ihre Anziehungskraft zogen sie mehr Menschen in die Städte und förderten dadurch auch die Laufkundschaft. Und dennoch, um 1900 machten die Kaufhäuser nur ein mageres Prozent des Einzelhandelsumsatzes aus. Blink Nummer 5. Ab dem 19. Jahrhundert eroberte die Konsumkultur die Haushalte und veränderte die Arbeitswelt damit grundlegend. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die meisten Mietwohnungen ziemlich kahle Gemäuer. Doch dank der neuen Konsumkultur wurden auch die eigenen vier Wände bald gemütlicher. Denn gekauft wurde ab dem Ende des 19. Jahrhunderts auch für die eigene Wohnung. Das hatte vor allem damit zu tun, dass die Einkommen in den meisten Industrienationen stiegen und das Wohnungsleben dank diverser neuer Anschlüsse immer komfortabler wurde. Im Jahr 1874 stellten britische Firmen beispielsweise 32 Millionen Tapetenrollen her. Das waren in etwa sechsmal so viele wie in der Generation zuvor. Auch Möbel oder Nachdrucke berühmter Gemälde fanden vermehrt Eingang in die Privathaushalte. Diese Gegenstände ermöglichten es den Menschen nämlich, ihre eigenen vier Wände individuell zu gestalten. Wohnungen wurden so zu einer Art Tempel des Selbst. Haushaltsgeräte sorgten schließlich dafür, dass noch mehr konsumiert wurde. Und sie veränderten darüber hinaus die Arbeitswelt. Die neuen Anschlüsse für Gas, Strom und Wasser ermöglichten unzählige neue Erfindungen, wie zum Beispiel die Waschmaschine. Erfindungen wie diese versprachen den Menschen ein neues Zeitalter, in dem Maschinen die Haushaltsarbeit komplett übernehmen würden. Dementsprechend gut verkauften sie sich auch. Laut einer repräsentativen Umfrage, die 1929 in den USA geführt wurde, hatten die meisten Frauen zu diesem Zeitpunkt mindestens 5 verschiedene Haushaltsgeräte bei sich zu Hause. Auf den Top 5 standen Kühlschrank, Waschmaschine, Toaster, Waffeleisen und Kaffeemaschine. Eine rasante Entwicklung, denn nur 10 Jahre zuvor besaß der durchschnittliche US-Haushalt gerade mal ein Haushaltsgerät. Ein Zeitalter, in dem Maschinen die Hausarbeit übernehmen, war damit allerdings nicht erreicht. Die Geräte nahmen den Hausfrauen zwar Arbeit ab, doch in der gewonnenen Freizeit wurde dann nur wieder mehr konsumiert, sodass letztendlich noch mehr gewaschen und gebügelt werden musste als zuvor. Die neuen Geräte veränderten das Arbeitsleben aber auf andere Weise. Waschmaschinen und elektrische Bügeleisen machten nämlich einen Großteil des Personals in wohlhabenden Haushalten obsolet. Und die Erfindungen Telefon und Auto ersetzten diverse Dienstboten. Blink Nummer 6. Der Konsumismus setzte sich im 20. Jahrhundert in unterschiedlichsten Staatsformen als zentrales politisches Ziel durch. Im 20. Jahrhundert gewann die Rolle des Konsumenten für Staat und Gesellschaft nochmals an Bedeutung. In den USA beispielsweise wurde der Konsumismus sogar zum Staatsprogramm. Zunehmend wurde der Konsum für die amerikanische Gesellschaft zum neuen Lebensmittelpunkt und zu einem Lifestyle, auf den man hinarbeitete. Denn indem man konsumierte, zeigte man, dass man sich etwas leisten konnte und ein modernes Leben führte. Dies erkannten auch diverse Politiker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Keiner von ihnen wagte es daher, eine Sparpolitik voranzutreiben, die dem Konsum schaden würde. Ganz im Gegenteil, materieller Überfluss wurde zum Staatsprojekt. Am amerikanischen New Deal von 1933 kann man sehr gut ablesen, wie die Politik das gesellschaftliche Verlangen nach neuen Dingen nutzen wollte. Während der anhaltenden Wirtschaftskrise stärkte Präsident Franklin D. Roosevelt die Kaufkraft der amerikanischen Arbeiterklasse. Dazu erließ er eine Reihe neuer Gesetze, die der stagnierenden amerikanischen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen sollten. Auch die Rechte der Konsumenten wurden in dieser Zeit gestärkt. So wurde ein National Advisory Board gegründet, das Konsumenten über ungerechte Preise oder schlechte Qualität aufklärte. Und wenn das Programm sein Ziel, die Wirtschaftskrise vollends zu beenden, letztlich auch verfehlte, so war es immerhin ein wichtiger Schritt in Richtung eines modernen Verbraucherschutzes. Der Konsumismus wurde aber keineswegs ausschließlich in Demokratien gefördert. Auch totalitäre Regime erkannten seine Stärken. In Staatsformen wie dem Stalinismus oder Faschismus sollte der Konsum einerseits dazu genutzt werden, die Bevölkerung zufriedenzustellen und sie andererseits zu steuern. Allerdings waren sie weit weniger erfolgreich als beispielsweise die USA, die ihren staatlich gesponsorten Konsum als demokratisches Produkt verkauften. Es gab aber noch andere Probleme. Die Menschen in der Sowjetunion verfügten über zu wenig Kapital und darüber hinaus gab es auch schlichtweg nicht genug neue Produkte. In der DDR zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Die begrenzte Auswahl an Lebensmitteln, Möbeln und Elektrogeräten ließ die Ostberliner nämlich neidisch auf ihre Nachbarn im Westen blicken. Ostberliner mussten außerdem 7 bis 10 Jahre auf ihren staatlich vertriebenen Trabant warten. Wurde ihr Auto gestohlen, fanden sie sich erneut auf dieser ewigen Warteliste. Dies sorgte natürlich für eine wachsende Unzufriedenheit bei den Bürgern der DDR. Insbesondere, weil sie sich mit ihren westdeutschen Nachbarn verglichen, in deren demokratischer Konsumgesellschaft die Einkaufsmöglichkeiten mannigfaltig waren. Blink Nummer 7. Obwohl sich in den Nachkriegsjahren im Westen florierende Konsumkulturen entwickelten, blieben soziale Unterschiede bestehen. Im 20. Jahrhundert übernimmt die Konsumgesellschaft nun endgültig den Westen. Doch obwohl sich gesellschaftlich viel tat, blieben einige soziale Probleme weiterhin bestehen. Die Löhne stiegen in der Nachkriegszeit zwar stetig an, dafür erhöhten sich aber auch die Lebenshaltungskosten. Die Höhe der privaten Haushaltsausgaben für Miete, Strom und Gas blieb daher mehr oder weniger unverändert. So lagen die Ausgaben für Wohnung, Mobilität und Essen im Jahr 2007 bei 60%. Das ist der exakt gleiche Anteil wie im Jahr 1958. Die Kosten für Lebensmittel sind heute allerdings deutlich geringer. 1955 machten die Lebensmittel 45% der Haushaltsausgaben aus. 2007 sind es nur noch 10%. Auch soziale Hierarchien hielten sich beständig. Zwar wurden in der Konsumgesellschaft die Klassenschranken immer durchlässiger, das hieß jedoch nicht, dass sie sich dadurch auch gänzlich auflösten. So zeigte eine Studie, die der Soziologe John Goldthorpe Mitte der 1960er an besser gestellten britischen Arbeitern durchführte, dass sich die materiellen Ansprüche zwischen Arbeiter und Mittelklasse immer weiter annäherten, soziale Hierarchien aber dennoch bestehen bleiben. Arbeiter und Mittelklasse konsumierten jetzt zwar dieselben Fernsehprogramme, doch da Arbeiter weiter in Kneipen gingen, während die Mittelklasse ihre Abende in exklusiven Clubs verbrachte, kam es nur selten zu einer sozialen Durchmischung. Soziale Grenzen im öffentlichen Leben blieben weiterhin bestehen. Auch die amerikanische Konsumkultur stieß in Europa nicht ausnahmslos auf fruchtbaren Boden. Viele amerikanische Erfolgsgaranten des Konsums, wie Walmart, setzten sich hier nicht durch. In der Schweiz hielt man beispielsweise nicht besonders viel von der riesigen Auswahl der amerikanischen Supermärkte. Schweizer verzichteten lieber auf die gigantische Auswahl und bevorzugten stattdessen qualitativ hochwertige Produkte. Daher entwickelte die Schweizer Genossenschaft Migros auf Schweizer Vorlieben ausgerichtete Supermärkte mit einem eingeschränkten, aber hochwertigen Angebot. Blink Nummer 8. Kredite und Verschuldung gehören zum Konsumismus dazu und bedeuten nicht zwangsläufig, dass man über die eigenen Verhältnisse lebt. In den vorangegangenen Blinks haben wir uns die Entwicklung des Konsums von der Renaissance bis zum Ende des 20. Jahrhunderts angeschaut. Springen wir nun ins Jahr 2008, das Jahr der Finanz- und Bankenkrisen. Denn spätestens mit jenem Crash mehrten sich auch die Stimmen, die den Grund für die Spekulation mit Krediten vor allem in einer ausufernden Konsumkultur suchen. Kreditzahlungen sind aber schon lange Praxis. So zahlte man in Europa bereits um 1900 eher selten in bar. Schulden beim Schneider oder Fleischer zögerte man über einen Konsumentenkredit oft über Monate hinaus. Die Anzahl der Kredite sowie die Kreditformen veränderten sich allerdings auch im Laufe der Jahre. Sogenannte Ratenkredite ermöglichten es Konsumenten beispielsweise, größere Investitionen wie den Kauf eines Autos zu tätigen, ohne allzu lange warten oder sparen zu müssen. Solche Kredite setzte man zwar bereits Anfang des 19. Jahrhunderts in Kaufhäusern ein, doch erst mit den steigenden Einkommen Anfang des 20. Jahrhunderts erreichten sie die breite Masse. Denn nur ein regelmäßiges und hohes Einkommen gab den Konsumenten auch die Planungssicherheit, den Kredit auf jeden Fall abzahlen zu können. Die amerikanische Regierung förderte Kreditvergaben. 1936 gründete sie die Federal Housing Administration. Diese sollte sicherstellen, dass Kreditnehmer ihre Immobilienhypotheken auch zurückzahlten. Das gefiel den Banken natürlich, da sie Kredite nun mit viel geringerem Risiko auch an riskante Kunden vergeben konnten. Der plötzliche Anstieg von Immobilienhypotheken sorgte aber auch dafür, dass die Privatschulden extrem in die Höhe gingen. Und dies führte wiederum zur Karikatur des unverhältnismäßigen Amerikaners, der mit diversen Krediten Häuser kauft, die er sich sonst niemals leisten könnte. Doch Schulden müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass man über seine Verhältnisse lebt. Schaut man sich einmal genauer an, wofür die Amerikaner ihre Immobiliendarlehen einsetzten, entsteht nämlich ein differenzierteres Bild. Laut einer Studie der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015 wurden nur etwa 16% der Darlehen für reine Konsumausgaben verwendet. Der große Rest war vor allem dazu da, die immer höher werdenden Lebenshaltungskosten zu decken. Amerikaner müssen nämlich mangels gesetzlicher Krankenversicherungen für etwaige Operationskosten selbst aufkommen. Auch um zu studieren, muss oft ein Kredit aufgenommen werden. Daher sind Schulden für Amerikaner viel alltäglicher als für Europäer. Das Kreditproblem in den USA ist demnach weniger der überbordende Konsum, sondern vielmehr eine unzureichende staatliche Grundversorgung. Blink Nummer 9. Die Welt der Dinge hat keine Schuld an unserem Stress. Moderne Geräte helfen uns viel mehr dabei, unsere Freizeit aktiv zu gestalten. Das Smartphone bimmelt, das E-Mail-Postfach quillt über und die To-Do-Liste wird immer länger. Für viele Menschen bedeutet das moderne Leben vor allem eins: Stress. Der ein oder andere sieht dies gar in unserer modernen Konsumgesellschaft begründet. Aber sind wirklich die vielen neuen Geräte schuld daran, dass uns immer mehr unserer kostbaren Zeit davonläuft? Oder woher kommt sonst der Stress? Die Faktenlage ist jedenfalls eindeutig. Im Vergleich zu früher arbeiten wir heute effektiv weniger. Ein amerikanischer Arbeiter leistete im Jahr 1900 etwa 2700 Stunden ab. 1980 war er gerade mal noch 1600 Stunden beschäftigt. Daran ändert auch der Fakt nichts, dass heute deutlich mehr Frauen einer regelmäßigen Lohnarbeit nachgehen als noch vor 100 Jahren. Der Grund für den Stress scheint also woanders zu liegen. Seit den 1970er Jahren kommt es in den Haushalten mehr und mehr zur Rollenteilung. Auch Männer halfen jetzt im Haushalt mit. Etwa zur gleichen Zeit begannen diese aber auch, sich über mehr Stress zu beklagen. Genau hier scheint nämlich der Wesensgrund für den gefühlten Stressanstieg zu liegen. Die durchschnittliche Arbeitszeit nahm zwar ab, gleichzeitig verschwammen aber auch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Man musste sich seine Freizeit auf einmal selbst zwischen den unterschiedlichen Arbeiten zusammensuchen, anstatt wie früher ab Freitag oder Samstagabend einem sorgenfreien Wochenende entgegensehen zu können. Dies erschwert es uns, einfach mal loszulassen und abzuschalten und erhöht somit unseren Stresspegel. Man muss den Grund für den Stress also eher in dieser aufgehobenen Trennung suchen und nicht in den Geräten. Die Vielzahl der Konsumgegenstände hilft uns sogar eher dabei, unsere Freizeit aktiv und effektiv zu gestalten. Gehen wir beispielsweise Skifahren, geben wir eine Menge Geld für die Ausrüstung aus. Auf dem Laptop planen wir den Urlaub, der genau unseren Wünschen entspricht. Und mit dem Navigationssystem auf dem Smartphone stellen wir sicher, dass wir auch schnell und staufrei im Skiurlaub ankommen. Der Massenkonsum hat also nicht nur Schattenseiten, sondern ist ein elementarer Teil unserer Freizeit und damit unseres Lebens. Blink Nummer 10. Konsum machte aus der Überflussgesellschaft eine Wegwerfgesellschaft. Die Auswirkungen des Konsums auf unsere Gesellschaft sind so vielfältig, dass man sie kaum mehr überschauen kann. Der Konsum lässt sich nicht einfach als gut oder böse bezeichnen, doch er hat zweifelsohne seine dunklen Seiten. Eine davon ist der viele Müll, der durch unser Kaufverhalten produziert wird. Beginnen wir mit einer überraschenden Tatsache. Wir produzieren heute pro Haushalt weniger Müll als noch vor 100 Jahren. Eine Analyse der New Yorker Stadtverwaltung zeigte, dass der Durchschnittshaushalt im Jahr 1905 526 Kilo Müll pro Kopf wegwarf. 1989 waren es nur noch 446 Kilo. Doch die Zahlen lügen. Noch bis Ende der 1930er Jahre bestand ein Großteil des Haushaltsmülls aus Asche, die als Abfallprodukt der Heizung anfiel. Diese Asche konnte leicht als Dünger verwendet werden und gelangte so schnell wieder in den Naturkreislauf. Heutzutage besteht ein Großteil des Mülls aber aus Plastik und Glas. Dass sich das Gewicht des Mülls trotz der leichteren Verpackungsmaterialien nicht drastisch reduzierte, beweist, dass wir heute mehr Dinge wegwerfen. Aus diesem Grund dachte man schon bald darüber nach, wie man am besten mit dem vielen Abfall umgeht. Aus diesem Gedanken entstand das Recycling. Überraschenderweise sorgten vor allem die Industrien dafür, dass recycelt wurde. Dadurch, dass sie Rohstoffe wie Metall und Papier wiederverwenden konnten, entwickelte sich für sie nämlich ein Milliardengeschäft. So bestand amerikanischer Stahl zwischen 1950 und 1960 bereits zu 45% aus Sekundärrohstoffen. Doch die Recyclingmaßnahmen reichen für die riesigen Müllberge von heute nicht mehr. Da viele Industrienationen mit ihrem Müll nicht zurechtkommen, verschiffen sie ihn ins Ausland. Die EU exportierte im Jahr 2011 beispielsweise 6 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. 1999 waren es dagegen nur 1 Million. Angeblich werden die exportierten Abfälle fachgerecht recycelt. Wirklich kontrollieren kann man dies jedoch nicht, sodass unser Müll höchstwahrscheinlich einfach auf einer Mülldeponie in China landet. Im Endeffekt dürfen Recycling und der zweifelhafte Müllexport daher nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns zu einer Wegwerfgesellschaft gewandelt haben. Mit dem Müllproblem umgehen können wir zurzeit jedenfalls nicht. Blink Nummer 11. Anstatt einer pauschalen Verurteilung brauchen wir eine historisch fundierte Auseinandersetzung mit unserem Konsum. Das moderne Konsumverhalten hat viele Gegner. Wie wir im letzten Blink gesehen haben, verfügen diese Gegner auch über sehr gute Gründe dafür, den Konsum kritisch zu hinterfragen. Doch liegt in unserem Konsumverhalten wirklich die Wurzel allen Übels unserer modernen Gesellschaft? Oft machen es sich die Kritiker mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken und pauschalen Vorurteilen gegenüber dem Konsumismus zu leicht. Schließlich erfüllt der Konsum auch wichtige gesellschaftliche Funktionen. Konsumismus war deshalb so erfolgreich, weil er sich so gut an verschiedenste Staats- und Gesellschaftsformen anpassen konnte. Denn in jeder Gesellschaft erfüllte er eine zentrale Funktion. Er half den Menschen dabei, sich zu entfalten und eine neue Identität zu finden. Auch dass der Konsumismus als Folge eines egoistischen Strebens nach immer mehr gesehen wird, ergibt historisch gesehen keinen Sinn. Schaut man sich beispielsweise die letzten 500 Jahre an, war der Anteil des Konsums von Luxusgütern stets niedriger als die Ausgaben für Haushalt oder Freizeitaktivitäten. Falsch ist auch zu behaupten, eine Politik, die sich für nichts anderes als Wachstum interessiere, sei schuld am überbordenden Konsumismus. Die Jahre des europäischen Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg haben lediglich bereits vorhandene Tendenzen der vorangegangenen Jahrhunderte, wie das Vergnügen am Einkaufen, gefördert. Also, obwohl manchen gewisse Aspekte des Konsums sinnentleert erscheinen, Kauforgien oder Luxusjachten beispielsweise, bedeutet das nicht, dass Konsumismus an sich sinnlos ist. Denn das ist er nicht. Und wir können sogar mitbestimmen, wie der Konsum in Zukunft aussehen könnte. Wir sollten uns nämlich bewusst werden, dass wir in unserer Rolle als Konsument durchaus großen Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt haben. Wieso sollten wir uns nicht dafür einsetzen, über umweltschädliches Konsumverhalten aufzuklären? So könnten wir das Internet dazu nutzen, Informationen über die Umweltschädlichkeit bestimmter Güter zu erfassen und diese direkt in die Produktpreise fließen zu lassen. Ganz nach dem Motto, was mehr verschmutzt, kostet mehr. Schaut man sich die realen Internetnutzungsgewohnheiten an, mag diese Hoffnung zwar naiv sein, möglich wäre die Idee allemal. Eins sollte dennoch klar geworden sein, vorschnelle Verurteilungen des Konsums per se sind kontraproduktiv. Nur wenn wir eine ehrliche Debatte über die Konsequenzen unseres Konsumverhaltens führen, werden wir die negativen Folgen des Massenkonsums auch begrenzen können. So, das waren die Blinks zu Herrschaft der Dinge von Frank Trentman. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Die Herrschaft der Dinge und der damit verbundene Konsumismus ist kein modernes, sondern ein historisch komplexes Phänomen. Schon seit geraumer Zeit ermöglicht der Konsum den Menschen, ein Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Doch Konsum ist Fluch und Segen zugleich. Denn die identitätsstiftende Wirkung wird von gravierenden Umweltschäden und ausgebeuteten Bevölkerungen überschattet. Wir müssen daher etwas an unserem Konsumverhalten ändern. Was du konkret umsetzen kannst? Reparieren. Eine Tätigkeit, die in den letzten 100 Jahren leider an Bedeutung verloren hat, ist das Reparieren. Irgendwann reißt jede Hose und jedes Elektrogerät gibt einmal seinen Geist auf. Da könnte man doch mal selbst Hand anlegen. Doch oft ist es heutzutage billiger, ein neues Produkt zu erwerben. So verschwenden wir jedoch nur Ressourcen und produzieren unglaublich viel Müll. Dabei lassen sich viele Dinge recht einfach reparieren. Ersatzteile sind meist günstig und das Internet ist voll mit Anleitungen und Erklärvideos. Indem wir reparieren, werden wir außerdem zu aufmerksameren Konsumenten. Und auf Konsum verzichten müssen wir deswegen auch nicht. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und würden uns freuen, von dir zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Herrschaft der Dinge als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.